Das Montagshäppchen heute mit Nadine Primo.
Ja,
Primo.
Hallo. Primo, genau.
Genau. Ganz kurze Frage, wie geht's dir?
Ach, mir geht's gut. So, die Sonne kommt ja heute das erste Mal seit gefühlt 3 Tagen wieder raus und ich merke auf jeden Fall direkt, was das mit meiner Stimmung macht.
Ist das so?
Ja, definitiv.
Okay. Mir geht's soweit auch in Ordnung. Kann ich gerade nicht so viel sagen. Es ist einfach auch ein schöner Tag. Da hast du recht, die Sonne macht schon was mit einem. Und ich habe eine Frage an dich. Und zwar, wenn hier schon mal eine Frau sitzt, nutze ich die Gelegenheit. Und so habe ich gestern, meine Partnerin und ich, wir haben vor kurzem erst Desperate Housewives durchgeschaut und jetzt nochmal Grey's Anatomy angefangen. Liebe Grüße. Und ich weiß, dass ich das damals geguckt habe und jetzt nicht die ganzen 20 Staffeln. Die erste Staffel ist von 2005. Jedenfalls gab es da gestern eine Szene, du kennst die Serie, oder?
Ja, ja, so Grey's
Anatomy. Meredith und so.
Ja, das habe ich teilweise geguckt. Desperate Housewives, da wäre ich jetzt voll drin, weil das war mein Guilty Pleasure Anfang des Jahres,
als auf Six
wiederholt wurde.
Brie und alles.
Ja, natürlich.
Mysteria Lane.
Eben den ganzen
Intrigen. Oder ist es die Mysteria Lane?
Ist die Mysteria
Lane. Wissen W, okay.
Ja, gut. Genau. Aber ja, ich bin gespannt, was ist da passiert? Was hast du für eine Frage?
Ja, also da wurde gestern Meredith, ist diese in der ersten Staffel, diese, ja.
Die ist immer sehr traurig, oder?
Ja, die ist vor allem melodramatisch und das ist immer, da geht's auch schon, gestern war 3. Folge, wie gesagt, und da ist auch ganz viel schon mit McDreamy und Herzschmerz und aber auch dann mit dieser Musik, da ist auch egal. Aber es ist sehr dramatisch natürlich, aber sie hat gestern einen Patienten behandelt und der hat sie so ein bisschen angebaggert und da dachte ich so, wow, das wäre heute nicht mehr, also das machen wir heute anders hoffentlich oder so. Jedenfalls baggert er sie an und dann am Ende küsst er sie einfach. So richtig, einfach so nimmt sie, drückt sie an sich ran, küsst sie und dann,
kein Komma.
Und sie reagiert aber in 2005 so, ja, es war jetzt nicht unbedingt das, was sie gewollt hat, aber ist fein. Und da musste ich an den Kuss denken von diesem Verbandschef, der die spanische Spielerin im Sommer 23 geküsst hat. Mhm. Wo er denn, der sich auch am Ende, der hat sich ja auch krass rausgeredet und das war doch ein Kuss unter Freunden. Und aber am Ende mussten sie alle zurücktreten, die da in Charge waren. Aber ich habe da gestern so Parallelen gesehen, wo mit dir mal drüber sprechen, wie hat sich das eigentlich gewandelt zum Glück? Wer ist vielleicht dafür verantwortlich? Also sind das die Frauen selber oder beginnen auch schon Männer da umzudenken? Frage ich jetzt mal so naiv. Und hast du sowas auch schon mal erlebt, so, wo du sagst, so, ey, sorry, aber das ist mein Bereich und wie kannst du nur wagen, mich überhaupt anzufassen? Das ist ja schon auch ein Thema, ich spreche da auch mit Julia öfter drüber, wenn sie abends mal eine einsame Straße langläuft, da haben Frauen doch deutlich mehr Sorgen als vielleicht Männer.
Ja, definitiv. Also ich meine, da muss man sich ja nur die ganzen Statistiken und so anschauen, ne, wo einfach schon draus hervorgeht, okay, Frauen sind halt einfach sehr oft Übergriffen ausgesetzt, ne, sei es jetzt im Alltag oder nachts im Park auf dem Nachhauseweg oder auch innerhalb einer Beziehung, ne, sei es jetzt eine romantische, freundschaftliche, familiäre, die auch immer, ich muss näher ran.
So. Ja, näher ran.
Okay. Aber so zu deiner Frage, also erstmal vorneweg, ich meine so diese ganzen Serien, die Anfang der 2000er stattgefunden haben, da gehört ja auch How I Met Your Mother und was weiß ich alles zu. Die sind komplett toxisch, also so aus heutiger Perspektive betrachtet.
Schon, oder?
Ne? Weil das, was du da gerade erzählt hast, so, das passiert da ja ständig. Ne? Oder also einfach so dieses Ding, okay, allein schon, dass der Typ McDreamy heißt, der so komplett überidealisiert wird.
Ja.
Ne? Also er kann so machen, was er will, sie ist nur glücklich, wenn sie ihn hat.
Ja, also die Frauen sind oft immer so Spielbälle, ne?
Genau, es ist alles so extrem heteronormativ und sehr auf diese alten, ja, klassischen Rollenbilder letztlich gemünzt. Ne? Mhm. So die Frau, die darauf wartet, dass der Mann kommt, sie rettet und wie dem auch sei.
Ja.
Und ja, also ich würde mal sagen, ganz klar zum einen mit dem Beginn der MeToo-Bewegung, da wurde erstmal richtig krass einfach so darauf hingewiesen, so okay, es passieren einfach im Alltag Übergriffe, die wir noch nicht als Übergriffe benennen und darüber müssen wir allein erstmal reden, ne? Weil seitdem wir genau wissen, was bedeutet eigentlich Konsens oder ja, eigentlich, oder wie, dass es sich einfach gehört, vorher zu fragen, ne, darf ich dich irgendwie umarmen, darf ich dich küssen oder sowas. Mhm. So seitdem herrscht ja ein ganz anderes Bewusstsein, ne, weil früher, ich meine, es reicht, wenn ich mit, das merke ich allein, wenn ich irgendwie in der Familie mit den älteren männlichen Herrschaften rede, da kommt dann oft so diese Haltung, ja, man darf ja heute gar nichts mehr, man darf ja gar nicht einfach jemanden umarmen, ne? Und früher war das doch auch okay, wenn ich mir sage, ja, guckt, aber das ist doch schon das Problem. Für euch war es früher okay, dass ihr einfach gemacht habt, was ihr wolltet, ihr habt die Frauen geküsst, umarmt. Mhm. denen anzügliche Komplimente gemacht, obwohl sie die vielleicht gar nicht hören wollten. Aber das ist für euch nicht mal irgendwie ein Übergriff gewesen. Ne? Und durch die MeToo-Bewegung, würde ich sagen, ist das auf jeden Fall mehr ins Rollen gekommen, beziehungsweise ins gesellschaftliche Bewusstsein. So, hey, das sind einfach schon kleine Übergriffe im Alltag. So, nicht erst eine Vergewaltigung ist ein Übergriff. Es fängt einfach früher an.
Und hast du da in deiner Vergangenheit auch Situationen erlebt, wo du im Rückblick denkst, da würde ich heute anders reagieren oder zum Glück ist die Gesellschaft da weiter, so ganz praktisch?
Ja, ich meine unzählige, ne? So in meinem Buch schreibe ich auch über sehr viele Übergriffe, die ich zum Beispiel selbst auch erlebt habe. Ne? So kleine Sachen wie der Fahrlehrer, der früher meinte, er müsste während der Fahrstunde die ganze Zeit mein Bein tätscheln oder sonst was.
Jetzt mal ohne Scheiß, wirklich jetzt? Also das
ist ja. Krass. So, das ist, und das wurde dann vom Umfeld kommentiert mit, ach ja, den kennen wir ja alle hier auf dem Dorf.
Aber hast du das gemeldet? Halt so. Hast du das wem gesagt?
Ja, guck mal, deswegen meine ich gerade, das war halt damals, ne, ich habe es dann so erzählt auch in meinem Umfeld und da kam dann halt so die Reaktion noch, ach komm, aber er hat dich doch jetzt nicht irgendwie, es war doch kein echter Übergriff, ne, so man darf doch wohl meiner Frau irgendwie ans Bein tätscheln, weil da das Bewusstsein fehlte, ne, ich meine, guck mal, wann habe ich meinen Führerschein gemacht? Ich hatte ihn schon mit 17, das heißt, ich habe ihn mit 16 gemacht, das heißt, wir reden hier von 2006. Das sind einfach fast 20 Jahre. Da sind wir wieder
bei Grey's Anatomy, ja, wo das eben, also ja. Das war ja sicherlich vorher noch viel schlimmer und so, aber ja. Von dieser, da hat sich ja doch von 5, 6 bis jetzt was verändert. Also heute, wenn das heute Fahrlehrer macht, dann verliert auch seinen Job.
Wahrscheinlich schon,
wenn das
gemeldet wird. Ja. Ne? Oder auch ein anderes Beispiel. Ich habe es auch mal erlebt, dass ich im Waschsalon war, meine Wäsche gewaschen habe und irgendwann drehe ich mich um und es war noch ein Typ mit mir im Waschsalon, der angefangen hat, vor mir zu onanieren. So. Ungefragt. Ne? Und ich weiß, damals war ich halt erstmal komplett perplex und habe ihn halt so drauf angesprochen, so hier, ne, dein Ernst. Und er hat einfach weitergemacht. Ich habe dann mein Handy rausgeholt, aber wusste selber nicht genau in dem Moment, okay, krass, was mache ich jetzt? Rufe ich jetzt direkt die Polizei? Renne ich raus? Also wirklich, weil diese Situation einfach so absurd war. Ne? Du stehst so nachmittags in Köln am Klotwigplatz im Waschsalon und dann auf einmal kommt da so ein Typ rein. Und ich weiß noch, ich habe dann damals er ist dann irgendwann weggelaufen, weil er, glaube ich, auch dachte, ich filme ihn, weil ich halt die ganze Zeit mit meinem Handy da so stand und irgendwie nicht wusste, wie ich reagieren soll. Und dann habe ich im Endeffekt die Hotline vom Waschsalon angerufen, ne? Weil ich dachte, hier sind ja Überwachungskameras. Das heißt, er ist ja quasi schon auf Bild, damit kann ich dann direkt zur Polizei gehen. Und da weiß ich noch, da war dann die Reaktion, ja, die Kameras, die wären ja nur für Raubüberfälle oder Diebstähle. Deswegen wüssten sie jetzt nicht, was ich will. Und deswegen, das so zum Thema Bewusstsein. Ne? Ich mir auch gedacht, jetzt ruft eine Frau an und sagt euch, hier hat gerade jemand einfach wild onaniert in eurem Waschsalon. Und das ist eure Reaktion. Und ich bin der Sache dann nicht weiter nachgegangen, weil ich mir dann auch irgendwie dachte, ja okay, vielleicht übertreibe ich auch. Ist er dann weggelaufen? Ist da nichts passiert? Und ich habe dann aber hinterher von zwei Frauen erfahren, denen ist das Gleiche passiert mit demselben Typen. Ne? Und deswegen, das ist zum Beispiel etwas, wo ich mir bis heute oft denke, boah fuck, warum bin ich damals nicht einfach direkt zur Polizei gegangen, dann hätte ich diese anderen Frauen noch geschützt. Ne? So Gedanken, die kommen dann vielleicht manchmal hoch, aber ansonsten, es kommt halt immer noch an, wie dein Umfeld reagiert. Ne? Wenn so ein Übergriff relativiert wird, dann ist die Chance, dass du wirklich was machst, auch einfach nicht hoch.
Nur ist es so, dass wenn einem sowas passiert, auch wenn sowas, ich weiß gar nicht, wie ich das einordnen soll. Ich denke, man kann das nicht unterschiedlich bewerten, ob man jetzt so angefasst wird oder ob da noch mehr passiert ist. Aber so generell könnte ich mir vorstellen, ist das ja auch schambehaftet. Man spricht da nicht so dann drüber, also oder man traut sich nicht, oder da Wege zu gehen. Wie ist das denn aber unter Frauen? Also in deinem Freundeskreis früher und auch jetzt, wenn sowas passiert, oder man kann man sich da offen austauschen? Oder ist das, will man sowas gar nicht zugeben, dass einem das passiert ist? Oder war das vielleicht früher so?
Ja, also heute reden wir schon wirklich ganz klar über die Dinge, die uns irgendwie nicht gepasst haben, wo wir uns falsch behandelt gefühlt haben oder auch wenn Übergriffe passiert sind. Also es ist eher so ein sehr starkes Supportnetz. Ne? Also oder auch, weiß ich nicht, wenn wir nachts nach Hause gehen und ey, schreib bitte, wenn du zu Hause angekommen bist oder sonst was. Ja. Es geht ja so in die gleiche Richtung. Ne? Einfach dieses, hey, wir müssen zusammenhalten. Wir wissen, dass wir irgendwo eine vulnerable Gruppe sind. Minderheit will ich jetzt nicht sagen, weil wir sind absolut keine Minderheit. Aber es wird schon...
Ja, 50%, oder? Oder ist es nicht so?
Ist mehr sogar. Ich meine, der Frauenanteil ist sogar höher. Das macht das Ganze ja auch nochmal so ein bisschen tragisch irgendwie. Aber nee, gerade in meinem Umfeld, ich meine, gut, das sind doch meine Themen, mit denen ich mich irgendwie in der Arbeit und so durch die Arbeit beschäftige. So, wir sind da alle sehr sensibel, ne? Also wir sprechen wirklich über alles, was uns nicht gepasst hat, was uns zu viel war und gucken dann auch, dass wir uns gegenseitig helfen.
Ja, ich habe die letzten 2 Jahre in der Abstinenz, habe ich ja viel aufzuarbeiten gehabt. Mhm. Es gab doch auch einige Situationen, wo ich rückblickend sagen muss, also das war nicht in Ordnung.
Von dir meinst du?
Von mir, ja. Also sei es intoxikiert oder auch so. Und damit will ich jetzt hier nichts relativieren oder ja, auf gar keinen Fall. Ich will jetzt auch nicht ins Detail gehen, weil das damit muss ich, also ich habe jetzt niemanden, ja, was weiß ich gar nicht, wie ich sagen soll. Ich habe jetzt niemanden vergewaltigt, aber es geht eher um diese kleinen Dinge, ja. Also gerade als diese ganze Weinstein-Sache war und so, es gibt 2, 3 Situationen, wo ich als Regisseur auch ja nicht nur im moralischen Arschloch war, sondern wo ich dann auch, das klingt das echt hart für mich gerade, aber wo ich so eine Attitude hatte, wie ich, aber das ist auch krass durch den Konsum gekommen, ich habe ja immer Zeichen gesehen, die gar nicht da waren. Mhm. Und dann habe ich halt der einen Schauspielerin mal nachts eine Nachricht geschrieben und sowas. Ja?
Ja.
Also nach dem Dreh, Abschlussparty. Und dann habe ich gedacht, ach, aber die dann hast du dieses weirde Kokainbild und ach, die steht da bestimmt auf mich. Und ich mochte ja immer dieses Schreiben. Mhm. Wenn ich intoxikiert war, es gehörte lange, lange zu meinem Konsummuster. Mhm. So Dirty Talk-Nachrichten. Wie heißt das? Sex-Ding.
Sexting.
Ist das doch das Wort, oder?
Genau, so Sexting, wenn man sich quasi sexy Nachrichten
schreibt. Und, ja,
okay, und dann hast du
quasi. Da sind schon Sachen passiert, also jetzt nicht oft, aber ich erinnere mich genau an 2 Momente, wo am nächsten Tag auch eine Nachricht zurückkam, sag mal, spinnst du? So. Hm. Und ich weiß, dass es jetzt nicht direkt, also es war nicht, ich habe nicht geschrieben, so, ja, mein XY und ich will dich, sondern es war schon so ein bisschen verpackt. Aber es war dann eben doch eindeutig, also sind jetzt keine spezifischen Wörter gefallen, die zum Sexting gehören, aber das sind Momente, wo ich auch rückblickend denke,
ja, allein die Grenze so zwischen
zum einen war ich intoxikiert, genau, zum einen war ich intoxikiert, zum anderen war ich aber auch damit Ende, Mitte 20 noch überhaupt nicht so aufgeklärt, wie heute Männer sein müssen. Und,
auch das machen die aber trotzdem auch ohne Kokainkonsum.
Ich weiß, aber ich, weißt du, es wäre weird, ich wollte das nur kurz erwähnen, weil es wäre weird, wenn ich jetzt hier mit dir so rede und dann nicht mal in meine eigene Vergangenheit gucke.
Aber es ist ja voll gut, dass du das reflektierst. Also das sollten viel, viel mehr Männer machen, weil ich meistens eher als Reaktion höre, so, ja, aber ich ja nicht, ich liebe ja alle Frauen, ich habe ja eine Schwester und eine Freundin. Also so genau diese blöden Argumente, wie wenn es um Rassismus geht und Menschen sagen, ich habe doch diesen einen schwarzen Freund.
Ja.
Also es ist immer direkt so diese Dynamik, so ein krasses Abwehrverhalten.
Mhm.
Ne? Und wie du aber gerade sagst, selbst so Nachrichten zum falschen Zeitpunkt, im falschen Kontext,
das
kann halt auch einfach schon
übergriffig sein. Also ich schäme mich dafür total. Ja, und ich weiß aber auch, dass ich so, wenn, ne, am Set diese ganze Situation ist ja auch total, sag ich mal, hierarchisch aufgebaut. Ja? Du hast den Produzenten, den Regisseur und die ganzen anderen, wie das heißt ja sogar, sind weisungsgebunden. Also das ist ja so offen Wording, aber da geht es eher um steuerliche Abrechnung,
ja,
dass dem
weiß,
so ist.
Darf man keine Rechnung stellen.
Genau, ja, da geht es jetzt nicht um Macht, aber natürlich, ich weiß auch, wie ich hier und da mal so mit so einer Maskenbildnerin geschakert habe, die aber in dem Kontext dann einfach nur nett zu mir war, weil ich halt der Regisseur war, ich aber nicht gecheckt habe, dass es gerade überhaupt gar nicht geht.
Mhm.
Ja, und dass natürlich in so einer Position jemand wieder gebucht werden will. Ich meine, ich kenne das ja selber in anderen Positionen, die nicht der Regisseur ist, wo man dann eben die Leute sich aussucht. Und da muss ich sagen, rückblickend nicht aufgeklärt und ja, hier und da vielleicht auch noch viel zu jung im Kopf, aber auch mit Drogen, habe ich mich da nicht immer korrekt verhalten, muss ich echt sagen.
Ja, es geht ja halt dann so ein bisschen in Richtung Machtmissbrauch, ne? So
absolut.
Genau.
Ja, ja.
Ja.
Und es hat. Und das Ding ist auch, dass, und da muss man schon mal sagen, dass dann Männer, so wie ich es wahrgenommen habe, dann wird da auch natürlich drüber geredet unter Männern. Ist ja ganz, ich finde, das kann man eine extra Folge mal machen, vielleicht noch mit zu viert oder so. wie reden eigentlich Männer untereinander und wie reden Frauen untereinander. Das ist ja mega spannend. Und das ist schon so gewesen, dass da jetzt von Männerseite da keine große Einsicht groß herrschte oder dass man da jetzt selber verurteilt wurde oder so, sondern es ist eher wie so, oh, zum Glück ist das nicht rausgekommen. Mhm. Aber nicht so, du musst dich entschuldigen. Mhm. Ja. Wie gesagt, es sind so zwei, drei Beispielsituationen. Das war jetzt nicht ultra schlimm, aber ich denke so, meine Güte, also blöd, dass ich da auch mal auf der Seite überhaupt aufgetaucht bin. Mhm. So, wenn ich zurückdenke, denke ich so, oh fuck, das war nicht richtig.
Mhm. Ja, aber wie gesagt, allein schön, dass du das reflektierst und mhm. wenn du es noch schaffst, das so in deinem männlichen Bekanntenkreis quasi weiterzutragen, dass andere sich auch ein bisschen hinterfragen, dann hast du schon.
Das war, ich rede jetzt von damals, nicht von heute. Ne?
Ja, also, nee, schon klar, weil ich meine jetzt allgemein, du bist ja jetzt eher so, dass du Dinge halt reflektierst und hinterfragst und alles und wenn man sowas dann auch irgendwie weitergibt.
Weißt du, es entsteht halt, das habe ich letztens auch hier mit Julia, den Namen habe ich schon gedroppt in der Sendung, von daher ist es in Ordnung. So ein einfaches Beispiel, da wollte ich mit dir auch drüber reden. Das geht einfach um wie wachsen eigentlich junge Männer oder so wie ich aufgewachsen bin, mit der Einstellung gegenüber Frauen auf. So, und da gibt es diese prägnante Frage, warst du schon mal im Bordell? Mhm. So. Und wie soll ich sagen?
Und warst du?
Habe ich hier auch schon beantwortet, ja. Ja. Okay. Aber das Ding ist, dass ich will jetzt nicht alle Männer angreifen, natürlich waren nicht alle Männer schon mal im Bordell. Nur du wächst auf mit dieser furchtbaren Wahrheit, dass dem so ist. Also, dass es diese Einrichtungen gibt. Das ist eindeutig. Also du siehst überall diese blinkenden Herzen und das weiß man dann als Junge. Und sobald man dann in so einem Alter ist, passiert das dann, dass man mit seinem Freundeskreis irgendwann dann mal da reingeht. Mhm. Und da muss ich schon sagen, wie ist das denn, also für junge Männer, die aufwachsen, so wie ich aufgewachsen bin, ist eindeutig klar, dass man sich Sex für Geld kaufen kann. Mhm. Jederzeit. Und das ist A, erstmal weird und B, moralisch und die meisten werden gezwungen und so. Also dieses ganze Freiwillige wage ich in große Fragezeichen zu stellen, weil ich glaube, da ist noch ganz viel kriminelle Energie.
Ja, ich denke, da muss man differenzieren. Also ja, es gibt das, aber es gibt auch selbstbestimmte SexarbeiterInnen, die das gerne machen und wo alles in Ordnung ist.
Aber das ist ja noch nicht so kontrolliert und offiziell, dass man sagen kann, jeder SexarbeiterIn oder er ist selbstständig dazu.
Ja, ich meine, gut, da muss er ja im Endeffekt
auch gucken. Ich schwimme hier mit meinen Formulierungen.
Ja, ich merke es.
Wie ist das denn für Frauen, dass man weiß?
Also ich war auch schon im Bordell. Der Weihnachtsfeier vom Pascha.
Okay.
Deswegen, ich habe mir das auch schon von innen angeguckt. Ich kenne auch Frauen, die beispielsweise im Bordell an der Theke gearbeitet haben, die sozusagen die Muttis waren, die das da alles geregelt haben.
Ja.
Ich meine, im Endeffekt Sexarbeit.
Aber wie ist das als junge Frau, meine ich, wenn man aufwächst und weiß, da sind andere Frauen, die machen das und es gibt ja nichts gleich Vergleichbares. Also es gibt ja nicht die gleichen Einrichtungen, wo
heutzutage schon.
Ja, aber nicht in der Masse.
Ja, oder? Also ist online ist das auch alles verfügbar, ne? Jetzt Callboys oder männliche Prostituierte oder ähnliches, so das gibt es auch. Es ist nur nicht so extrem präsent in der Öffentlichkeit, das stimmt. Aber an für sich ist das, glaube ich, ein Thema, wo viel zu wenig drüber gesprochen wird, ne? Weil es gibt, wie gesagt, die Nachfrage und es gibt auch das Angebot. Und ich meine jetzt gerade noch so zum Thema Sexarbeit allgemein, ich meine, da gehört heutzutage auch jeder Sex-Content-Creator auf OnlyFans dazu, der ist auch ein selbstbestimmter Sexarbeiter. Ne?
Ja.
Und deswegen. Und so zum Stichwort Bordell, kommt natürlich auch immer drauf an, wie du selber irgendwie erzogen wurdest, ob du eine sehr schambehaftete Sexualität hast oder ähnliches. Ne? Also ich weiß zum Beispiel, ich fand das früher eher spannend, also dieses so, okay, krass, so es gibt Frauen, die quasi ihr Geld damit verdienen, dass sie mit Männern Sex haben. Ne? Und ich selber habe das auch nicht so krass aus der Perspektive gesehen, so ja, die Frauen, die werden auf jeden Fall unterdrückt und ausgebeutet. Also ein großer Teil definitiv, müssen wir gar nicht drüber streiten, aber eben nicht alle.
Ja.
Aber ich fand eher immer so ein bisschen diese Gedanken dahinter spannend. Ja, okay, aber wer hat denn dann eigentlich wirklich die Macht? Der Mann denkt in dem Moment, er hat sie, weil er die Frau bezahlt, aber hat sie nicht eigentlich irgendwie die Frau, weil umsonst würde er es nicht kriegen und sie kann ihren Preis bestimmen? Ne? Also so fragen. Ich hatte da jetzt nicht so ein Bild nach dem Motto, oh Gott, Bordell, da gehen nur Männer hin, die irgendwie ihre Frauen betrügen wollen oder die einen zu krassen Sexualtrieb haben oder sowas. Das gar nicht. Also ich fand das eher immer interessant, weil ich meine, letztlich käufliche Liebe ist das älteste Geschäft der Welt.
Das sagt man so und dem ist wahrscheinlich auch so.
Das ist so, ist Historikerin approved, ja.
Naja. Bist du Historikerin?
Ja.
Erzähl mal.
Soll ich so ein paar Jahreszahlen droppen?
Nee, zum aber Beweis? Erzähl nochmal, hast du das studiert oder was?
Genau, Master. Ich habe einen Master in internationaler Geschichte der Neuzeit mit Fokus auf Politik und Gesellschaft.
Ah ja, dann Französische Revolution?
1789.
Wer war Robespierre?
Das war der Gegenspieler von Danton.
Sehr gut, okay. Hätte ich die Antwort selber nicht gewusst, im Übrigen.
Geil, dann aber schön, dass du es einfach bestätigt
hast. Ja, ich habe mir nur, ich habe damals mein Abitur über die Französische Revolution geschrieben und
okay.
Ich weiß noch, ich hatte mit meiner Tochter letztens das Gespräch, sie meint so, oh, Geschichte ist so langweilig. Nein. Ich hasse Geschichte und ich so, nein, wieso, Geschichte ist so toll.
Ja.
Man kann so viel lernen, aber sie, also ein klassischer Satz von so einem Jugendlichen, was interessiert denn mich, was die früher gemacht haben?
Ja, genau.
Ich hoffe, das ändert sich in den nächsten Jahren natürlich, aber ich fand das sehr erfrischend, denn man denkt natürlich mit 13 so.
Ja.
Ja, mir gehört die Welt, alles steht vor mir und ich, was soll ich jetzt mit dem alten Kram?
Ja, ja, eben. Und irgendwann merkst du dann so, ja, okay, aber wie soll ich das heute verstehen, wenn ich das gestern nicht begriffen
das
habe?
Das habe ich auch gesagt.
So, ach, schön.
Ja. Weil das doch so ist, ne?
Ja,
eben. Ich meine tatsächlich, um heute so in der Welt stattzufinden, ist es immer ganz gut, den Kontext von so gewissen Dingen zu erfahren. Und
zum Beispiel von käuflicher Liebe.
Ja. Wie war denn dein... Wann hat sich das denn entwickelt, dein Interesse für Geschichte? Sorry, jetzt mal ganz off-topic, aber hier hinten raus ein bisschen lockerer noch werden. Ja.
Also ich fand
Geschichte... Warst du Geschichte-Leistungskurs?
Ja, auch. Okay. Genau. Nee, Geschichte hat mich irgendwie immer schon interessiert. Also ich habe auch früher immer super viele Geschichtsdokus geguckt, ne? Oder mir dann teilweise in der Bibliothek zu irgendwelchen geschichtlichen Ereignissen Bücher geholt.
Cool,
ne?
Und wow, als ich dann, kleiner Nerdy.
Ja, ja, voll. Also okay. Das ist schon sehr... Oder als ich dann irgendwann eigenes Internet hatte, weißt du, nicht mehr, wo Papa quasi einmal das Passwort eingegeben hat, zu 30 Minuten.
Ja.
Ich weiß noch, dass ich früher oft zu spät ins Bett gegangen bin, weil ich damals auf Wikipedia dann immer irgendwas gelesen habe über irgendwelche geschichtlichen Personen oder Konflikte oder Kriege oder sonst was. Ja, und dann habe ich damals im Bachelor Romanistik studiert und hatte im Nebenfach Geschichte. Und dann wurde mir dieser Master in Geschichte quasi angeboten. Und ich so, okay, geil, das mache ich auf jeden Fall. Und deswegen.
Master so ist das neuartige Diplom, oder? Früher war das Master ein Diplom.
Genau.
Finde ich schade, dass dieses schöne deutsche Wort nicht mehr benutzt wird. Also, weil ich fand immer, ein Diplom zu haben, klang doch so toll.
Ja, also allgemein, ich glaube, Magister- und Diplomstudiengänge waren schon ein bisschen entspannter, weil heute ist so ein Bachelorstudium in 6 Semestern das machen, was früher irgendwie in 4-5 Jahren vermittelt wurde. Mhm. Und plus dann am besten noch 7 freiwillige Praktika. Das ist schon anstrengend.
Gut, dann hinten raus noch Nadine, wo können wir dich noch sehen? Du bist immer wieder gerne hier willkommen bei Sucht und Süchtig im Übrigen.
Danke.
Wo kann man dich noch sehen, hören? Was gibt's vielleicht zu kaufen? Dann ist das dein Moment.
Alles klar, ja. Am besten einfach auf meiner Website vorbeischauen, nadine-primo.com, und da findet ihr dann alle Links zu aktuellen Podcast-Folgen oder auch Artikeln oder auch zu meinem Buch, wenn ihr mein Buch noch nicht habt, bald ist Weihnachten.
Konsens ist sexy übrigens, heißt das?
Genau, von persönlichen Grenzen und weiblicher Lust.
Ja,
und ansonsten einfach auf Instagram folgen, nadine.primo, weil da gibt es gerade sehr viel politischen Content. Und denkt dran, die Neuwahlen sind früher als gedacht. Deswegen wichtig, informiert euch.
Danke, Nadine.
Danke, Hagen.
Und wir sagen tschüss und bleibt sauber.
Ciao.